Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Dominik und Simon.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Simon und ich habe mir heute mal wieder den Dominik eingeladen. Hi Dominik, schön, dass du dabei bist.
Ja, servus, ich freue mich sehr. Letzte Preview dieses Jahr. Schöner könnte es natürlich nicht sein, dass wir jetzt im Super Bowl stehen und ich freue mich schon auf den Austausch jetzt und auf die Preview zum wichtigsten Spiel des Jahres.
Du hast es gesagt, alle wissen es auch, es geht um den Super Bowl. Die Preview, ganz genau, wir hatten schon zwei Sonderfolgen in den vergangenen Tagen und jetzt freuen wir uns, euch natürlich auch die Inhalte, die wir da auch schon mal so ein bisschen vorbereitet haben, dann nochmal präsentieren zu können und euch ein bisschen auf das Spiel einzustimmen. Ich nehme an, es ist Donnerstagabend, wenn wir aufnehmen, dass die allermeisten von euch schon in bester Laune sind, sich natürlich auf das Spiel freuen, vielleicht auch schon ein bisschen aufgeregt sind und wenn nicht, dann kommt das ganz sicher übers Wochenende. Genau, wir hoffen, dass wir uns euch mit dieser Folge noch ein bisschen Material an die Hand geben können, dass ihr ein bisschen besser versteht, was da am Spiel am Sonntag so passieren wird. Und genau, dann würde ich sagen, kommen wir als erstes mal zu den Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Da wollen wir euch natürlich zuerst Verletzungsupdates geben. Wir haben den Training Report von Mittwoch, wir nehmen wie gesagt Donnerstagabend auf. Robbie Oost hat eine Verletzung im Nacken. Josh Jones am Ankle und am Knie. Sam Darnold hat weiterhin Probleme mit seinem Oblique, also mit den äußeren Bauchmuskeln. Wir hatten das Thema schon mehrfach und Charles Cross ist immer noch so ein bisschen am Fuß verletzt. Das sind die Spieler, die limitiert trainiert haben. Zusätzlich musste Nick Emmanuel das Training abbrechen. Der hat sich auch am Ankle verletzt. Dazu gibt es dann auch noch ein paar mehr Neuigkeiten. Es gibt nämlich bei ihm noch kleine Fragezeichen zumindest. Er hat sich eben im Training bei einem der letzten Plays am Knöchel verletzt. Die Diagnose ist ein sogenannter Low Ankle Sprain, also eine Verstauchung am unteren Knöchel. Mike McDonald hat allerdings heute Morgen Pressevertretern gesagt, dass er überzeugt ist, dass Emmanuel spielen kann. Wie das genau aussehen wird, werden jetzt die nächsten Tage zeigen. Sie werden ihn jetzt schonen und dann hoffen, dass er eben am Sonntag fit ist. Aber es ist so, dass im Gegensatz zu einem High Ankle Sprain, bei dem auch noch ein bisschen mehr vom Schienbein und so weiter betroffen ist, die Verletzung eben nicht so schlimm zu sein scheint. Und ja, ihr habt vielleicht auch die Videos aus Social Media gesehen und so weiter. Er ist so ein bisschen gerumpelt, aber es sah eben nicht total schlimm aus. Und die Aufnahmen, die medizinischen Aufnahmen haben eben bestätigt, dass es auch keine super schlimme Verletzung ist. Wollen wir also hoffen und können wir gemeinsam dafür die Daumen drücken, dass Nick Emmanuel am Sonntag spielen kann. Bei den Patriots hat Linebacker Robert Spillane nicht trainiert am Mittwoch. Der war auch letzte Woche immer schon auf dem Injury Report. Linebacker Harold Landry hat allerdings wieder trainiert, zwar noch eingeschränkt, und er geht auch davon aus, dass er spielen kann. Quarterback Drake May hatten wir auch letzte Woche in unserer Folge schon angesprochen, dass er auch noch Probleme mit seiner rechten Schulter hatte. Der hat wieder voll trainiert. Da sollte es also eigentlich nicht zu Einschränkungen kommen am Sonntag im Spiel. Zweites Thema, was letzte Woche herumgegeistert ist, ist, dass die Seahawks anscheinend nach dem Super Bowl zum Verkauf stehen. Es gab einen Bericht von ESPN, vom Seahawks Beatwriter, der gewöhnlich sehr gut informiert ist, und von deren investigativem Sportjournalist, dass die Seahawks nach dem Super Bowl zum Verkauf stehen würden. Das Gerücht wurde natürlich sofort von der Paul Allen Stiftung abgewiesen, aber solche Gerüchte bleiben natürlich in der Welt, gerade bei eben solch validen Quellen. Also da wurde zitiert eben von einem Seahawks Executive, der da wohl involviert ist in die Sache, und genau, also es ist schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit an diesem Gerücht dran. Die NFL mag die Konstruktion in Seattle auch nicht. Deswegen wurden so auch Gerüchte eine 5 Millionen Dollar Strafe verhängt für Jody Allen. Das wird von Roger Goodell als Commissioner der NFL zwar bestritten, aber auch da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das genauso gewesen ist. In den NFL-Statuten ist geregelt, dass ein Team eben von idealerweise einer Person besessen oder geleitet werden sollte und nicht von einer Stiftung. Genau, oder zumindest eben es einen gibt, der ganz klar der Anführer einer Investitionsgruppe ist. Ja, geschätzte Preise geisterten dann auch schon rum. 7 bis 8 Milliarden Dollar, ihr könnt ja mal in euer Sparschwein gucken, ob da vielleicht Möglichkeiten bestehen. Genau, wir hoffen natürlich, dass egal wie das ganze Thema ausgeht, wir einen Owner kriegen, der ähnlich ruhig die Franchise führt, wie Paul Allen und auch seine Schwester das in den letzten Jahrzehnten getan haben, dass damit nicht irgendwelche Pläne zum Umzug des Teams mit eine Rolle spielen und dass da einfach so viel wie möglich bleibt, wie es ist und dass es vielleicht auch kein zu exzentrischer Besitzer ist. Aber gut, das sind alles erstmal nur Wünsche. Ich denke, da wird es nach dem Super Bowl dann auch Neuigkeiten zu geben. Das war's dann auch schon von den Seahawks News und wir können uns der Vorschau auf das Spiel gegen die Patriots widmen.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, es ist angerichtet. Der Super Bowl steht am kommenden Sonntag vor der Tür. Wir hatten in der Sonderfolge letzte Woche bereits alles zur Geschichte der Patriots gesagt. Auch und gerade, was eben diese Saison passiert ist. Ich kann euch sehr empfehlen, die Folge nochmal zu hören. Ist am Donnerstagabend rausgekommen. Trotzdem hier auch nochmal die kurze Zusammenfassung. Die Patriots sind 14-3 gegangen, hatten Niederlagen gegen die Steelers, Raiders und Bills. Dabei auch viele überzeugende Siege, aber vor allem eben auch sehr viele schwache Teams als Gegner, bei denen dann am Ende der Saison auch ganz viele Headcoaches gefeuert wurden, was immer natürlich nicht dafür spricht, dass sie gegen eine besonders hohe Qualität hatten. In den Playoffs haben die Patriots jetzt bisher keine besonders überzeugende Performance abgeliefert, aber klug und eben solide Siege eingefahren und die Schwächen der jeweiligen Gegner genutzt oder auch die Schwächen, die das jeweilige Stadion oder das Wetter im Stadion vor allem geboten hat. Mike Vrabel ist seit dieser Saison neuer Head Coach der Patriots und hat auch vorher schon eben hervorragende Arbeit geleistet bei den Titans und setzt das Ganze gerade mit den Patriots fort. Josh McDaniels, der Offensive Coordinator gerade bei den Patriots ist und auch als Playcaller fungiert, steht bereits als zum 10. Mal als Coach in einem Super Bowl, hat unter anderem natürlich diese ganze Zeit mit Brady bestritten und ist ohne Frage einer der besten Offensive Coordinator der NFL. Wenn man dann so ein bisschen auf die Metriken guckt, dann sind in fast allen Metriken eben die Seahawks genauso wie die Patriots mindestens in den Top 10, meistens sogar in den Top 5 angesiedelt. Und es sind die beiden besten Teams nach Point Differential, also wie viele Punkte Unterschied man in den Spielen eingefahren hat. Fast alle Experten, Beatwriter und Analysten, sowohl von NFL als auch ESPN oder The Athletic, tippen tendenziell eher pro Seahawks. Das Verhältnis ist da ungefähr 4-1. Das spiegelt sich auch in den Wettquoten wieder, dazu kommen wir aber später nochmal. Nachdem ich jetzt so viel geredet habe, würde ich das erste Matchup gern direkt dir übergeben, Dominik. Wir haben uns hier angeguckt, den Seahawks Pass Rush gegen die Patriots O-Line und natürlich Drake May als überragenden Quarterback. Erzähl uns doch mal, was dir da so aufgefallen ist in diesem Matchup, worauf wir uns am Sonntag gefasst machen können.
Ja, sehr gerne. Also auf jeden Fall einmal unabhängig vom Strength of Schedule, den du schon angesprochen hast, muss man sagen, Drake May, der gehört auf jeden Fall zu dem besten Quarterback dieser Saison. Den muss man auch für die kommenden Jahre einfach, egal wie dieses Match am Wochenende ausgeht, im Blick behalten. Der wird, denke ich, da nochmal vielleicht Schritte nach vorn machen können. Und hat sich einfach jetzt schon wirklich, wirklich, wirklich auch ins MVP-Frontrace mit eingespielt, ob er es jetzt im Endeffekt werden wird. Also je nachdem, wann ihr es hört, wisst ihr es vielleicht sogar schon, wie es ausgegangen ist. Aber im Endeffekt überragende Performance gekrönt vom Second Team All-Pro, wo man ja nicht einfach so mal reinkommt. Er hat überlegen die beste Completion Percentage der NFL mit 72%. Also da ist er wirklich weit, weit voraus. 4.400 Yards geworfen, 31 Touchdowns als Second-Year-Quarterback, dann nur 8 Interceptions geworfen. Also das ist schon wirklich, wirklich aller Ehren wert. Und man kann sich natürlich auch Advanced Metrics dann ansehen, wie EPA per Play, wo er mit 0,27 Expected Points Added per Play auf Platz 2 in der NFL liegt. Also natürlich jetzt Lobeshymnen hier für den gegnerischen Quarterback, aber die Seahawks haben es hier einfach wirklich mit einem der Besten auf der Position zu tun im Super Bowl. Ich denke, ein würdiges Matchup. dass sie es mit guten Quarterbacks aufnehmen können, haben wir gezeigt. Matthew Stafford hat dreimal gegen ihn gespielt, zweimal gewonnen. Also da müssen sich die Seahawks jetzt auch nicht verstecken. Aber insgesamt einfach ein sehr, sehr interessantes Passspiel, was die Patriots da in New England und auch bei den Auswärtsspielen das Ganze über gezeigt haben. Vor allem, weil sie irgendwie jetzt nicht so diesen einen Starspieler haben wie vielleicht die Seahawks mit JSN. Es ist doch ein ganz anderer Receiving Core, ein ganz anderes Receiving Unit. Stephon Diggs glänzt da natürlich, ja klar, der ist auch so ein klingender Name, der jetzt das erste Mal übrigens im Super Bowl steht, also auch für ihn sicherlich ein großer Moment. Der ist wiederum richtig, richtig gut, wenn es darum geht, den Ball zu securen, wenn es darum geht, wichtige Catches zu machen und vor allem eine sichere Anspielstation für Drake May zu sein. Der hat 83,3% Completion Percentage, wenn auf ihn geworfen wird. Das ist für Spieler, die über 100 Targets hatten, Nummer 1 in der NFL. Also der bietet halt auch einfach diesem jungen Quarterback die Anspielstation, die Sicherheit, und Drake May kann sich einfach auf diesen Veteran Receiver verlassen. Aber allgemein, da hast du dann Spieler dabei wie ein Kyle Williams, der Rookie ist und der alle paar Spiele mal so einen richtig tiefen Ball fängt, der dann ganz wichtig sein kann. Du hast McCollins, der ja doch eher so ein größeres, stärkeres Target ist. Du hast einen Hunter Henry, der über die Mitte kommt, das Tight End. Also du hast ein sehr, sehr diverses Team, also vor allem was eben diese Unit der Receiver angeht, wo jetzt nicht diese eine raussticht, aber genau das könnte auch irgendwo vielleicht die Gefahr darstellen, sage ich mal, für die Seahawks, dass man sich eben nicht nur auf einen fokussieren muss oder kann. Und das allgemein, das Team würde ich auch einfach mal ganz behaupten, das Ganze ist natürlich ein bisschen über die eigenen Fähigkeiten, über die eigenen Erwartungen hinaus spielt und agiert. Aber was natürlich ganz wichtig ist, ist die O-Line in dem Zusammenhang. Du hast das angesprochen, Seahawks Pass Rush gegen Patriots O-Line und Drake May. Und da muss ich kurz erwähnen, ich war ja gestern zu Gast beim Trash Talk Patriots Podcast. Wer nicht genug bekommen kann von Super Bowl Content, hört es dort auch gerne mal rein. War ein richtig cooler Austausch, haben wir auch lang gequatscht. Und da habe ich die Jungs einmal gefragt, wie seht ihr eigentlich die O-Line eures Lieblingsteams? Wie schätzt ihr die ein? Weil klar, man kann sich dann immer Statistiken ansehen und da eignen sich natürlich oft PFF, weil die sich wirklich jedes Play ansehen und die sehen die Patriots auch als eine wirklich, wirklich gute und überdurchschnittlich starke O-Line. Aber ich habe mal gefragt, wie seht ihr eigentlich eure eigene O-Line? Und die haben gemeint, eigentlich ganz solide, sehr gut spielend. Aber mit Jared Wilson, das ist ja der Left Guard, der ist Rookie, dieses Jahr eben erst gedraftet, da ist auch so eine kleine Schwachstelle im Team. Also fand ich ganz spannend zu hören, dass sie da eben in der Interior O-Line so ihre Schwächen haben. Und wer weiß, was Byron Murphy und Leonard Williams gerade dagegen vielleicht anrichten können, zudem ja die Patriots doch viele, viele Sacks dieses Jahr zugelassen, also in den Playoffs jetzt zugelassen haben mit 15. Also 5 pro Spiel ist dann schon eine Hausnummer. Also Drake May behält sicherlich den Ball auch das ein oder andere Mal zu lange. Aber die O-Line ist ein bisschen am Schwächen, hoffentlich genau im richtigen Moment. War dir das so bewusst, dass wie die O-Line-Konstellation ist so von den Patriots? Also gerade Will Campbell wurde auch relativ kritisch angesprochen in den Playoffs, der ja auf Left Tackle spielt, der First-Round-Pick.
Also mir war das tatsächlich nicht bewusst. Ich habe es dann erst durch die Folge gelernt, die ich letzte Woche aufgenommen habe. Mein Bruder da auch erzählt hat, dass die Schwächen halt in den Playoffs dann auch sehr gut exposed wurden. Man muss mal dazu sagen, dass die Patriots natürlich gegen 3 absolute Top-Defenses gespielt haben, auch mit hervorragendem Pass-Rush. Und dass natürlich die Qualität sich dann auch zeigt, gerade auch gegen Rookies, die entweder eben dann durch körperliche Maße auch nicht so ganz mitkommen. Bei Williams wurde zum Beispiel immer gesagt, dass er relativ kurze Arme hat, wenn ich mich recht erinnere. Das zeigt sich natürlich gegen einen Top-Defensive End nochmal ganz anders als gegen so Mediocre-Defenses während der Saison. Und mir war es natürlich nicht bewusst, weil ich ehrlicherweise die Patriots jetzt auch letzten Jahr nie verfolgt habe. Es ist ja grundsätzlich so, dass man als Seahawks-Fan tendenziell mehr von der NFC mitbekommt, allein schon dadurch, dass man häufiger gegen die NFC spielt. Genau. Aber im Prinzip scheint mir die Patriots O-Line ganz gut gesettelt zu sein. Ist, denke ich, eine überdurchschnittliche O-Line. Kann man sich auch in den PFF-Grades angucken. Eine O-Line, die eigentlich vor allem im Passblock stark ist. Da wird es schon eine Aufgabe geben für unsere D-Liner.
Aber gerade eben vielleicht für einen DeMarcus Lawrence, der halt diese Erfahrung hat, richtig gut aufspielt dieses Jahr, ist vielleicht das Matchup dann eben gegen einen Will Campbell, der vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr unter Druck kommt, merkt, es klappt nicht alles so gut wie im College. Ein ganz interessantes Matchup, denke ich mir. Und man mag jetzt den Seahawks vielleicht vorwerfen, dass der Pass Rush nicht so gut war in den Playoffs. kann man jetzt auch wieder sagen, es waren jetzt zwei Spiele, ist jetzt auch die Sample Size relativ gering, um ehrlich zu sein. Die Rams O-Line ist auch eine gute, die gegen die man da gespielt hat, um das Ganze mal so umzudrehen. Also ja, die Seahawks, die haben gezeigt, dass sie jeden Quarterback eigentlich unter Druck setzen können. Und was ich auch so spannend fand, die Patriots-Jungs gestern haben sich da schon ziemlich Sorgen gemacht darüber, eben, dass die Seahawks so wenig blitzen und trotzdem halt den Druck erzeugen können. Und das wird halt nach wie vor spannend sein, auch ob wir da vielleicht andere Matchups kriegen, ob wir vielleicht ein bisschen mehr diesmal blitzen und halt dann erst recht den Quarterback unter Druck setzen. Weil ich denke schon, dass das irgendwie so der Weg zum Ziel sein kann oder muss, dass man diesen jungen, so stark aufstrebenden Quarterback in Drake May halt einfach zu Fehlern zwingt und unter Druck setzt. Man muss ehrlich sagen, ich meine, der ist so jung und hat 31 Touchdowns geworfen, nur 8 Interceptions. Das ist schon ein sehr starker Stat in dem Zusammenhang. Wenn wir uns ansehen, wie oft wir zum Beispiel jetzt auf Darnold rumgehackt haben wegen diesen Fehlern, wegen diesen Interceptions, und May hat das bisher sehr gut gemeistert. Und wenn wir ihn da aber vielleicht unter Druck bringen können, wenn es dann den ein oder anderen guten Blitz gibt, das ein oder andere aufgeskimmte Play, oder wenn halt die Rook ist, das ist ja eigentlich auch interessant, dass sowohl der Left Tackle als auch der Left Guard, also die etatmäßigen Starter da in dem Fall, beide Rookies sind. Ja, wer weiß, Byron Murphy, Leonard Williams, ich glaube, die können sich schon auf das Matchup auch freuen, gerade eben gegen einen jungen Interior oder in Jared Wilson.
Auf jeden Fall, da bin ich mir auch ganz sicher. Bin allerdings der Meinung, dass wir, oder ich hoffe, dass wir es auch schaffen, eben im Four-Man-Rush Druck zu erzeugen und das nicht über den Blitz regeln müssen, weil meine Sorge schon so ein bisschen ist, dass wenn wir da gerade dann eben Corner oder Safeties in den Blitz reinschicken, wir dafür bestraft werden. Weil einfach May in der Lage ist, dann auch Schnellbälle rauszukriegen und seine Receiver eben verlässlich zu finden. Und die Deckung wird logischerweise in der Secondary komplizierter, wenn da ein Spieler fehlt. Gerade wenn du klare Passplays hast und dann eben auch entsprechend viele Receiver auf dem Platz stehen.
Ja, das ist ja auch irgendwie die Stärke der Seahawks dieses Jahr, dass sie irgendwie keinen Workaround, nicht so einen komischen, also einen Umweg finden müssen, um zum Ziel zu kommen, sondern eigentlich ganz normal Football runterspielen, eben den Four-Man-Rush bringen, den Quarterback unter Druck setzen. Ich denke mir, vielleicht gibt es das ein oder andere Play, wo May dann total aus der Fassung gebracht wird, weil er eben nicht damit rechnet, dass jetzt der Person XY durchgeblitzt kommt und plötzlich vor ihm steht und da dann vielleicht zum Fehler gezwungen wird. Also ich denke auch, die Seahawks müssen weiter auf ihre Stärken setzen. Aber es ist halt interessant, wie die Patriots ihre verschiedenen Receiver so einsetzen, wen wir sehen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Receiver gibt, der vielleicht gar keinen Ball fangen wird, weil er irgendwie an dem Abend gar nicht schematisch so eingesetzt wird. Dafür jemand anderer, den wir vielleicht nicht zum Schirm haben, haben wir ja aufgezählt. In Kyle Williams gibt es dann McCollins, da gibt es die Titans mit Hunter Henry, der ja die meisten Touchdowns gefangen hat im Team. Allgemein finde ich es auch nochmal beeindruckend, bei den Patriots haben insgesamt 10 verschiedene Spieler einen Receiving-Touchdown dieses Jahr gehabt.
Ja, es ist allgemein, ich habe das hier in unseren Unterlagen oder Notizen mehrköpfiges Babymonster genannt.
Ja, genau.
Total spannend, dass es eben so ein Team gibt, was extrem gut seine Targets verteilt. Sehr konsequent. Es gibt 5 Spieler, die über 500 Yards gefangen haben. Und eben nur Stephon Diggs, du hast ihn eben schon ernannt, mit knapp über 1000, der da so ein bisschen herausragt. Wenn man das mal vergleicht mit den Seahawks, da gibt es nur 3 Spieler, die über 500 Yards gefangen haben. Alle anderen dahinter sind auch weit dahinter. Okay, gut, bei Shahid muss man immer das so sagen, der hat nur die halbe Saison für uns gespielt. Aber dafür dann eben JSN mit fast 1800 Yards, der dann natürlich ganz anders heraussticht. Und die Patriots Receiver haben eben auch ein wahnsinnig unterschiedliches Skillset, was sie mitbringen. Du hast dann eben Keishon Booty noch und DeMarco Douglas.
Ja, genau, das habe ich komplett vergessen, ja, voll. Das sagst du so.
Die eben auch super gern dann lange Dinger fangen. Du hast Dix und Henry, haben wir, glaube ich, genug besprochen über den Slot. Und auch Ramondre Stevenson als Running Back aus dem Backfield hat 350 Yards gefangen. Da kann auch keiner unserer Running Backs mithalten.
Ja, das stimmt. Also es ist eigentlich das komplette Gegenteil, würde ich sagen, zur Seahawks Offense mit den Vor- und Nachteilen, mit den Vorteilen, dass du natürlich nicht so auf die Leistung eines einzelnen Spielers angewiesen bist. Gleichzeitig aber auch nicht diesen Starspieler hast, der dich nochmal so nach vorne bringt. Also ich denke mir jetzt, wir sind jetzt noch klar bei der Patriots Offense, aber nur um das auf die Seahawks zu übertragen. Wenn ein JSN zum Beispiel einen schlechten Tag hat, dann macht das schon das ganze Team wesentlich schlechter. Umgekehrt, wenn der einen guten Tag hat, macht das ganze Team enorm viel besser. Das ist wirklich ein Unterschiedsspieler. Ja. Den haben die Patriots nicht wirklich, auch wenn Stephon Diggs über 1000 Yards gefangen hat, eben diese angesprochene höchste Completion Percentage für Spieler über 100 Targets. Das ist trotzdem einfach nur die Lieblingsanspielstation von Drake May, ohne das irgendwie runterreden zu wollen, ohne ihn da irgendwie schlecht darstellen zu wollen. Das ist halt der Nummer 1 Receiver, aber nicht der Unterschiedsspieler, der in Chase Young ist, eben mit den Vor- und Nachteilen. Und ich bin extrem gespannt, wie die einzelnen Spieler, ich meine, du hast auch Keyshawn Boutte eben angesprochen, den ich völlig vergessen habe, eben weil es so viele sind. Der hat ja auch diesen extrem starken Catch in den Playoffs gehabt, womit er die Patriots eine Runde weitergebracht hat. Ich glaube, gegen die Texans müsste es gewesen sein.
Ja, genau.
Da sind halt einfach extrem viele Leute bereit und ready dafür, das richtige Play im richtigen Moment zu machen. Und du sagst auch, die Patriots O-Line, die gut dasteht und sicherlich auch die einen oder anderen Veteranen eben im Team hat. Das Einzige, eben die Kopfschmerzen, die man vielleicht als Patriots-Fan in der Situation hat, sind die vielen Sacks in den letzten Spielen. Auch historisch viele für die Playoffs übrigens. Aber insgesamt eine Offense, die wir bitte nicht unterschätzen sollten, sage ich ganz ehrlich.
Auf jeden Fall. Genau das, was wir gerade besprochen haben, ist halt auch der Grund, warum ich so ein bisschen Sorge vor dem Blitzen habe, weil du halt einfach so viele Spieler hast, die mit unterschiedlichem Skillset unterschiedliche Dinge machen können und dann auch vermutlich sich lösen können, gerade wenn es gegen eine Secondary geht, die einfach nicht so mannstark aufgestellt ist bei einem Blitz-Package. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe, und dass wir darüber eben dann viel auch, von mir ist auch kurze Yardage halt uns fangen, aber dadurch kannst du halt das Spiel letztendlich auch am Laufen halten und deine Offense auf dem Platz halten.
Ja, na klar, und vor allem, ich glaube, es wird extrem entscheidend sein, nochmal darauf einzugehen, wie Drake May im Endeffekt dann auch mental dasteht. Wenn der Completion um Completion natürlich macht, dann treibt ihn das nach oben und das kann ihn extrem, extrem pushen. Wenn er aber vielleicht gerade die ersten Drives merkt, oje, die Seahawks Defense, die sind nicht schlechter oder wahrscheinlich sogar besser als die Teams, die wir jetzt gespielt haben. Also das muss man auch ehrlich sagen, Drake May spielt, hat die ganze Zeit gegen so starke Defensiven, Broncos, Texans, jetzt die Seahawks. Also wenn der wieder merkt, das wird ein langer Abend, dann steht er im Super Bowl in dem Rampenlicht. Ich glaube schon, dass der mentale Aspekt für jeden einzelnen Spieler hier total relevant ist. Und finde ich so lustig, dass Stephon Diggs gesagt hat, nein, für ihn ist das wie jedes andere Spiel und er bereitet sich auf den Super Bowl genau gleich vor wie auf jedes andere Spiel. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Vielleicht ist es auch einfach nur das, was du halt in der Pressekonferenz sagen musst, wenn du diese Frage gestellt kriegst. Nicht irgendwelche Zitate generieren dann nachhinein.
Ich musste nur so schmunzeln, wie er das gesagt hat, als ich das gehört habe, und ich mir denke, das kannst du halt keinem erzählen. Also es ist für jeden Spieler besonders, egal ob Rookie, Second-Year-Player oder Veteran, es ist für jeden ganz wichtig. Aber ja, die Patriots haben auch übrigens das Team natürlich mit den meisten Passing-Yards pro Pass-Attempt. Also auch interessant zu sehen, wie tief sie gehen werden und was die Seahawks dazulassen. Das wird auch spannend.
Andersrum die Seahawks direkt dahinter als zweites Team, ne, mit 8,7 und 8,5 Yards im
Schnitt. Ja, genau, so circa, ja. Mhm.
Ja, das ist auch spannend. Sind allgemein logischerweise, ich meine, wir reden über den Super Bowl, ne? Es treffen zwei Teams aufeinander, die 14-3 gegangen sind. Logischerweise sind das auch zwei der besten Teams, die diese Saison hervorgebracht hat. Und keins von den beiden Teams steht unverdient da, wo es gerade steht.
Ja.
Das muss man immer dazu sagen. Ich persönlich habe die Seahawks schon höher, weil sie eben das komplettere Team sind. Da werden wir gleich sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Aber im Prinzip ist das natürlich ein würdiger Gegner, den wir da vor Augen haben. Der da nicht ohne Grund steht.
Ja, ich glaube, die Patriots sind einfach ein überraschender Seahawks, oder? Das ist das Einzige.
Ja,
die Seahawks sind ein überraschender Super Bowl-Teilnehmer. Wenn du dir den Anfang des Jahres ansiehst, hätte jetzt wahrscheinlich keiner auf diesen Super Bowl getippt. Würde mich interessieren, wer drauf gewettet hat. Der hat vermutlich viel Geld jetzt im Endeffekt gemacht. Patriots Seahawks predicted, aber im Endeffekt, die Patriots sind einfach nur so viel überraschender als die Seahawks. Ich denke, wenn die Seahawks jetzt im Super Bowl stehen würden, keine Ahnung, gegen die Bills, dann würden wir da von einer ganz anderen Ausgangssituation reden. Nicht, weil die Bills jetzt besser oder schlechter als die Patriots sind, sondern weil die Patriots diesen Überraschungsfaktor einfach irgendwo mitbringen und immer noch unterschätzt werden und immer noch so behandelt werden als dieses Team, das halt einfach nur einen glücklichen Schedule dieses Jahr hatte und dann war das Wetter mal gut. Klar, aber du brauchst auch das nötige Glück, um in den Super Bowl zu kommen.
Klar.
Die Seahawks haben auch knappe Spiele gewonnen.
So ist das. Ja, also ich meine, nimm nur als Beispiel, hätten wir dieses Rams-Spiel nicht mit der Two-Point-Conversion am Ende gewonnen, sondern hätten dieses Play nicht gezogen und hätten das Spiel verloren, dann wäre die ganze Ausgangssituation völlig anders gewesen. Wir hätten nicht den NFC-1-Seed geholt, wir hätten nicht die Bye-Week gehabt, wir hätten nicht den Heimvorteil gehabt. Und dann könnte es sehr, sehr, sehr gut sein, dass die Rams im Super Bowl stehen würden.
Ja, Definitiv. Und ich glaube, das darf man nie vergessen, dass es in jedes ist. Es braucht in der NFL, das ist das Schöne und auch das irgendwie Schlimme daran, es braucht diese nahezu perfekte Saison. Du darfst dir den ein oder anderen Ausrutscher leisten. Aber wenn es einer zu viel ist, dann geht es sich halt einfach nicht mehr aus. Und es stehen zwei Teams mit demselben Rekord da, die einfach sich das ganze Jahr über bewiesen haben und das ganze Jahr es einfach geschafft haben zu gewinnen. Das ist es. Du musst gewinnen.
Ja,
und
genau.
Das haben sie beide gemacht.
So ist das. Ja, wir haben jetzt gerade schon relativ viel über dann die Offense der Seahawks gesprochen. Die Offense der Patriots gesprochen. Mich würde noch interessieren, was du vermutest, wie Mike McDonald da seine Defense jetzt wirklich konkret vorbereitet auf dieses veränderte Skillset, was die Patriots eben haben. Wenn man mal als Vergleich die Rams zum Beispiel nimmt, die sind ja auch dann eher so ein Team wie wir mit ihren ganz klaren zwei Star-Receivern. Dann dahinter ein deutlicher Abfall, quasi ähnlich wie wir. Was vermutest du, wie Mike McDonald die Defense da einstellt und was die wichtigen Keys da sein werden, um das erfolgreich zu gestalten?
Also ich denke auf jeden Fall, dass man in erster Linie die Patriots natürlich nicht unterschätzen wird, trotz dieses anderen Skillsets. Aber ich denke, es bietet halt die Chance, dass die Seahawks dem ganzen Spiel ihren Stempel aufdrücken. Es gibt nicht diesen einen Receiver, den man irgendwie ganz besonders eben behandeln muss. Und die Seahawks Defense ist halt einfach extrem rund und die ist sehr ausgeglichen, hat nicht wirklich Schwachstellen. Und ich finde, es bietet halt einfach die Chance zu sagen, okay, wir spielen jetzt Seahawks Football oder Mike McDonald Football, spielen das Game runter. Wir sind ja Gott sei Dank gerade relativ gesund. Emon Worry sollte ja eben spielen können. Und dementsprechend bin ich mir gar nicht sicher, wie sehr McDonald jetzt von seinem eigenen Scheme da abweichen wird oder was er jetzt sich besonders darauf einstellen wird. Ich denke, es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu behalten, dass nicht solche Situationen wie beispielsweise von Rick Warren im letzten Spiel wieder passieren. Das darfst du dir dann einfach nicht leisten im Super Bowl. Und dementsprechend eher solide das runterspielen, was man kann, weil die Patriots auch einfach die Chance bieten. Und ich denke, es wird auch diesen Step nach vorne von den einzelnen Veterans brauchen, wie eben ein Leonard Williams, einem DeMarcus Lawrence, die da einfach den Druck bringen und sonst einfach das runterspielen, was man kann. Das wäre so meine Sicht auf die ganze Sache. Aber McDonald hat sicherlich den ein oder anderen Kniff noch eingebaut, den er sich vielleicht auch besonders für dieses Spiel aufgehoben hat. Man muss ja auch ehrlich dazu sagen, es ist ein Team, das die Seahawks dieses Jahr noch nicht gesehen haben. Also gegen die Rams und 49ers sind das ganz andere Spiele gewesen. Die haben die Seahawks zweimal im Jahr gesehen. Die kennen sich nahezu in- und auswendig so gut, wie du ein anderes Team halt kennen kannst. Die Patriots stehen natürlich anders da, in einer ganz anderen Situation. Aber wie gesagt, es bietet die Chance, dass die Seahawks da von Anfang an das Spiel durchziehen und sich vielleicht gar nicht so enorm auf den Gegner einstellen. Das ist so meine Sicht darauf.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe eine ähnliche Vermutung wie du. Ich würde auch vermuten, dass wir einfach die Möglichkeit haben, die Breite unserer Defense an der Stelle auch auszuspielen, ja. Wo du gemerkt hast bei Spielen jetzt, okay, ich nehme jetzt immer die Rams und Niners als Referenzwert. Du hast natürlich recht, das sind andere Gegner letztendlich, weil man sie besser kennt. Aber trotzdem einfach, weil das die beiden Playoff-Gegner waren, die halt eben da mit anderer Star-Power ankamen und wo man schon auch gemerkt hat, gerade gegen die Rams, dass individuell dann vielleicht solche Starspieler auch manchmal einfach besser sind. Also Puka Nacua, das muss man, so sehr ich ihn nicht leiden kann, sagen, hat uns in den letzten beiden Spielen komplett auseinandergenommen in der Secondary und da wird sicherlich in der Offseason noch viel dran zu feilen geben oder dann auch in der Saisonvorbereitung. Aber da würde ich vermuten, dass das eben nicht passieren kann aufgrund der soliden, breiten Defense, die wir da haben.
Ja, voll. Und dementsprechend halt eben vielleicht auch das ein gutes Matchup einfach für den Super Bowl, dass wir eben nicht einem Puka Nacua gegenüberstehen, muss ich auch ehrlich sagen. Aber jetzt um die Patriots schlecht zu reden, sondern einfach das war auch so etwas, was mir das ganze Jahr noch Sorgen bereitet hat, wenn wir nochmal so ein Spiel sehen von Puka Nacua und wir haben es im Endeffekt halt gesehen und trotzdem das glücklichere Händchen oder ein bisschen das bessere Spiel im Endeffekt gezeigt.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Okay, wollen wir mal auf die andere Seite des Balls gucken?
Ja, gern.
Da haben wir uns das Matchup Seahawks-Quarterback Sam Darnold gegen die Patriots-Defense ausgesucht. Und die Patriots Defense, die hat aus meiner Sicht ganz klar zwei Säulen. Das sind zum einen die beiden extrem starken Defensive Tackle, Christian Barmore und Milton Williams. Und eben eine hervorragende Secondary mit unter anderem Christian Gonzalez, Carlton Davis und Marcus Jones, die eben auch herausragende Big-Play-Qualitäten mitbringt. Ich würde vermuten, dass die Patriots uns versuchen werden, ins Passspiel zu zwingen. Einerseits, weil deren Run-Defense natürlich gut ist und wir dann entsprechend reagieren müssen. Und andererseits eben, um doch Kapital daraus zu schlagen, dass Sam Darnold eben in der Saison immer mal wieder so dieses Nervenflattern gezeigt hat und nicht so gute Spiele dabei hatte. Und die Hoffnung sicherlich sein wird, dass er eben den einen oder anderen Fehler einstreut. Wie siehst du das? Was würdest du vermuten, wie sich die Patriots da in ihrer Defense uns gegenüber verhalten werden?
Im Endeffekt die große Schwachstelle, die wir das ganze Jahr schon gesehen haben, oder die große Angst war ja, dass vielleicht Sam Darnold mal ein Spiel hat, wo er zu viele Fehler machen könnte. So ehrlich muss man sein. Der Ruf eilt ihm leider noch immer ein bisschen hinterher. Ich denke auch, dass die Patriots die realistischste Chance darin sehen, die Seahawks zu schlagen, indem sie Darnold einfach unter Druck bringen und zu Fehlern zwingen. Also dementsprechend wird da schon ein Fokus drauf liegen, dass mit JSN diese Frage, was da wirklich passiert, ob man JSN wirklich so rausnehmen kann oder nicht, ob man das versucht, das war ja auch immer schon so eine offene Frage das ganze Jahr über. Also ich denke weniger wahrscheinlich, dass man jetzt schematisch einzelne Spieler rausnimmt, sondern eher Darnold halt unter Druck setzt, eben über diese klar starke Interior-D-Line, die du angesprochen hast, kommt, die ja, muss man ehrlich sagen, auch gegen die Schwachstellen in der Seahawks-O-Line spielen, also Anthony Bradford und Sandell sind ja doch die Schwachstellen dann bei uns im Team. Also wenn die genau dort kommen, diese Schwachstelle erkennen, vielleicht schematisch das ein oder andere hineinstreuen können noch, das wäre, glaube ich, der realistischste Weg zum Sieg für die Patriots, um es mal aus der Perspektive zu sagen. Und dementsprechend ein Key-Matchup, für mich fast schon das Key-Matchup im Spiel. Also ich denke, wenn Darnold bestehen kann, wenn er dem Druck standhält, wenn er die Bälle gut verteilen kann, was er ja gezeigt hat, dass er es kann, dass er es drauf hat, auch in den wichtigen Spielen, dann haben wir schon wirklich gute Chancen. Das ist ein sehr wichtiger Faktor und ich denke auch relativ schnell im Spiel, wenn wir erkennen können, in welche Richtung das Ganze eben laufen könnte, weil es einfach von Anfang an diesen mentalen Aspekt hat, auch das Reinkommen ins Spiel. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob die Patriots da wirklich ganz, ganz kreativ werden. Aber ja, im Endeffekt einfach Darnolds Game sich zu beweisen, wirklich jetzt endgültig alle Kritiker, sage ich jetzt mal, rückstellen zu können und eigentlich diesem Ruf einfach nichts mehr zu tun haben zu müssen im Endeffekt, weil er ja doch jetzt wirklich gezeigt hat, spätestens gegen die Rams, dass er es drauf hat und dass wir alle auf ihn zählen können. Und ich bin noch viel, viel optimistischer, als ich schon die ganze Saison über war, weil da war das immer wieder, wir haben immer wieder in den Previews drüber gesprochen, was ist so das Key-Matchup? Ist es eben jetzt, kann Darnold dem und dem standhalten? Schafft es Darnold gegen den und den Pass-Rush? Schafft es Darnold gegen die und die Cornerbacks? Das hat er sich von uns anhören müssen, auch wenn er unseren Podcast wahrscheinlich nicht gehört hat. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das war so das ganze Jahr lang schon irgendwie so ein Thema und deswegen müssen wir es wieder aufgreifen. Es ist immer noch bei mir präsent, aber ich vertraue einfach in Darnold und ich vertraue auch darauf, dass Kubiak in seinem vermutlich halt letzten Spiel bei den Seahawks, who knows,
aber, selber läuft.
Ja, dann doch nochmal das ein oder andere ausgraben wird und Darnold wirkt für mich auch wirklich sehr selbstbewusst, muss man auch so sagen, weil er hat ja in der Pressekonferenz schon die ein oder andere böse Frage gestellt bekommen, muss man auch ehrlich sagen, wo er dann nochmal erinnert wird eben an diese Horrorspiele in New York, wo er, ich glaube, 4 Interceptions in dem einen Spiel auch damals mal geworfen hat und komplett neben der Spur war. Auf sowas wieder angesprochen, antwortet dann cool, sagt, ja, Dankeschön, habe ich schon fast vergessen gehabt. Danke fürs Erinnern und lacht dann darüber. Ich hoffe, er kann wirklich darüber lachen und bin aber, wie gesagt, optimistisch, dass er das gut machen wird.
Also es ist halt, man muss ja ganz klar sagen, wenn er diesem Druck in der Pressekonferenz nicht standhalten würde und in der Lage ist, darauf Antworten zu finden, dann würde es auf dem Platz halt erst recht nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass er die mentale Stärke hat, das abgeschüttelt hat. Und einfach über die Jahre natürlich einfach auch anders gelernt hat, was es heißt, ein NFL-Quarterback zu sein. Ich sehe da ehrlicherweise sogar den mentalen Vorteil bei ihm gegenüber May. Ja. Einfach auch, weil er durch so viele Täler gegangen ist, weil er immer wieder aufgestanden ist, weil er jetzt schon mehrere Jahre in der Liga ist und einfach extrem viel gesehen hat. Und das ist ein schlagender Vorteil gegenüber einem, der seine zweite Saison spielt und letzte Saison auch von den 10 Starts, die er hatte, nur ein einziges Spiel gewonnen hat. Der spielt das erste Mal Playoffs. Sam Darnold hat letzte Saison schon mal Playoffs gespielt. Du hast die ganze Vorbereitung schon in mehreren Teams mitgemacht. Du hast ganz andere, unterschiedliche Coaching-Staffs gesehen. Ich würde schon sagen, dass Sam Darnold eigentlich der besser vorbereitete Quarterback ist als Drake May.
Vor allem, er stand ja auch schon im Super Bowl, muss man sagen. Das hat er ja ganz stolz schon hervorgehoben, wo angesprochen wurde, dass er ja der erste Quarterback seines Draft-Jahrgangs ist, der im Super Bowl steht, hat er gemeint, ja, das ist ja eh schon gewesen, weil er ja mit den 49ers als Backup-Quarterback im Super Bowl war. Und ich meine, er kennt trotzdem das Prozedere. Vielleicht nicht zum
Verständnis,
aber ich finde, er hat eine coole Art jetzt und du hast eh ganz recht, natürlich. Also wenn er dem Druck nicht standhält, dann schafft er es im Spiel auch nicht. Aber ich finde einfach, dass er das cool handhabt und irgendwie ganz gut damit umgeht mit seiner Vergangenheit. Und wie du sagst, Drake May natürlich als so junger Quarterback auch eben nicht unbedingt mit dem größten Selbstbewusstsein vielleicht ist aus dem Playoff spielen, weil man muss einfach sagen, Darnold kommt aus sehr, sehr guten Performances, wo er eben fehlerfrei war, gegen sehr, sehr starke Defenses. Also ich meine, gegen die 49ers, also wenn dir das nicht den Rücken stärkt, diese Leistung, die Seahawks Offense an dem Tag gezeigt hat, in der Divisional Round, dann weiß ich auch nicht mehr. Und May kommt wiederum aus Spielen, wo ja offensiv nicht wirklich viel passiert ist. Also gegen die Broncos, das ist, glaube ich, kein Spiel, das dir als junger Quarterback viel Auftrieb für so ein wichtiges Spiel wie den Super Bowl gibt. Also es ist definitiv interessant und ein ganz, ganz gegengleiches Matchup auch wieder irgendwie. Wir haben es irgendwie bei den Receivern schon gesagt. Und auch wenn sich die Quarterbacks nicht genau gegenüberstehen und eigentlich so jetzt nichts miteinander zu tun haben, ist es auch hier eine ganz, ganz andere Ausgangssituation mit zwei sehr guten Spielern auf dieser Position. Das muss man aber auch sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast es eben schon gesagt, gegen die 49ers dominiert, gegen die Rams auch auf jeden Fall überdurchschnittlich performt, bisher kaum Fehler gemacht. Aus meiner Sicht sind das wirklich beste Voraussetzungen auch für einen erfolgreichen Super Bowl.
Definitiv.
Ja. Dann haben wir in dem Matchup natürlich dann auch noch unsere Receiver, die sich gegen die wirklich starke Patriots Secondary durchsetzen müssen. Wie siehst denn du das Matchup unserer Receiver da und wen hast du da vor allem im Blick?
Ja, auf jeden Fall. Also Christian Gonzalez ist unbestreitbar einer der besten Cornerbacks momentan in der NFL. Das ist einfach ein großer klingender Name. Aber interessant, er hat ja auch diesen einen, ich weiß nicht, ob du es gerade im Kopf hast, diesen einen weiten Pass von Chad Stidham hat er ja zugelassen. Das war ja ganz zu Beginn des Spiels, jetzt im AFC Championship Game. Das war auf Christian Gonzalez, ja.
Ich war in Seattle, ich konnte das Spiel nicht gucken, sorry.
Oh mein Gott, weird flex, Timon.
So, es musste sein.
Ja, sei dir gegönnt, sei dir von Herzen gegönnt. Aber es war nicht, ich habe auch, muss ich sagen, nur Teile damals gesehen, weil ich auch unterwegs war. Es ist ein nicht sehenswertes Spiel gewesen, das wissen wir alle. Du hast gar nichts verpasst, du hast die total richtige Entscheidung getroffen, dir das ganze Ding Sieg des Seahawks live anzusehen und auf dieses doch etwas traurige Matchup zu verzichten. Also Jared Stidham bringt da für mich doch etwas überraschend einen relativ weiten Pass gegen Christian Gonzalez an. Ich glaube, da hat er im Endeffekt einfach gerade den Spielzug unterschätzt gehabt und auch den Gegenspieler. Das ist ja ein Spieler, der auch relativ wenig Fehler macht, der sehr physisch ist, sehr groß. Definitiv ein interessantes Matchup. Carlton Davis bringt auch einige Jahre an Erfahrung mit, ist auch ein super Cornerback und Marcus Jones, der dann wiederum eben vielleicht JSN covern wird. Das ist ein extrem gutes Trio. Also das muss man klar sagen. Das ist eine Stärke im Team, die bei all dem, was wir nach wie vor über die Patriots sagen, dass sie vielleicht über den Erwartungen spielen und vom Roster vielleicht nicht ganz mithalten können mit anderen. Also dieses Cornerback-Trio, das zählt wirklich schon zu den Besten in der NFL. Das muss man so anerkennen und auch herausstreichen. Aber was halt Kubiak ganz schön gezeigt hat, ist halt, dass es schafft, auch JSN dann zum Beispiel ins Backfield zu stellen. Und das ist dann ganz schwer, mit ihm zu covern. Also diesen einen Touchdown, den du ja gesehen hast, Simon, gell? JSN-Touchdown in
den habe ich gesehen, ja.
Hast du zufällig gesehen, ja. Das war ja auch, ich glaube, der war ja meines Wissens nach auch aus dem Backfield herausgelaufen. Also ja, damit musst du halt irgendwelche Wege rundherum finden in dem Fall und da gute Matchups gestalten. Aber Christian Gonzalez ist halt vor allem, der ist halt schon so ein Spieler, der dir wirklich einen Receiver gut auch alleine abdrehen kann, muss man klar sagen. Aber es gibt halt auch noch andere gute Spieler im Team und wir haben auch ein Run-Game, auch wenn es hier gerade noch um die Receiver geht, wir haben auch ein Run-Game, das zuletzt sehr groß aufgespielt hat. Also ja, nicht zu unterschätzen, aber ich mache mir deswegen jetzt nicht die ganz, ganz großen Sorgen, bin ich auch ehrlich.
Ja, jetzt, wo du es gerade schon angesprochen hast, können wir natürlich auch nochmal kurz auf unsere Bonus-Matchups gucken. Du hattest gerade das Laufspiel erwähnt. Was denkst du denn, wie schlagen sich die beiden Super-Defensive Tackles, die die Patriots mitbringen, gegen Ken Walker und unsere O-Line?
Ja, es ist ein hartes Matchup. Ich denke, es wird schwieriger werden als in den anderen Spielen bisher. Einfach auch, weil jetzt dieser Fokus sicherlich auch auf dem Run-Game liegen wird. Also das musst du halt abdrehen aus Patriots-Sicht. Also wenn die Seahawks den Ball so gut bewegen können über den Boden, dann wird es einfach schwierig sein, dagegen zu bestehen. Aber ja, die beiden sind schon gut und vor allem eben mit Bradford, wie wir angesprochen haben, noch Sandell, mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, wie gut das Laufspiel wirklich funktionieren wird. Mit Spillane hast du, je nachdem, wo du spielen kann, dahinter auch einen echt guten Linebacker,
ja,
der auch einfach gut gegen den Lauf spielt, der einfach auch extrem gut jedes Mal zum Ballträger kommt. Also da bin ich etwas pessimistischer, wie gut das wirklich funktionieren wird, aber gerade Walker hat, ich weiß nicht, was da los ist, ob er Charbonnet nicht mag, ob der erst wegkommen musste, damit er so richtig gut funktioniert, aber der dreht ja plötzlich so auf und bekommt ja auch so recht dauernd Lobeshymnen für seine Leistungen in den Playoffs und muss sich auch beweisen mit seinem Vertrag. Ich denke, der wird da Vollgas geben. Der hat gezeigt, dass er auch alleine aus diesem Backfield heraus agieren kann. Wie viele Runs im Endeffekt George Olani bekommen wird, weiß ich nicht. Das, glaube ich, wird jetzt nicht der Riesenfaktor sein. Ich glaube, Walker wird sich da komplett reinwerfen. Kubiak wird total auf ihn setzen. Aber mit den beiden Defensive Tackles und Spillane dahinter könnte es enger werden. Muss sagen, die vielleicht dann auch über die Edge nach draußen. Also
ja, das habe ich auch schon gedacht. Ja.
Weil das bietet schon definitiv die Möglichkeit und Walker macht das ja auch gern. Also
der genau, ja, geht
gern raus, aber er muss trotzdem readen. Er muss im Ende readen, die Gaps hitten, die da sind, weil das ist ja so seine größte Schwäche, wie wir alle wissen, dass er ja ab und zu mal irgendwo hinkattet, wo nichts offen ist.
Ja, aber er hat halt den Speed, den du brauchst, um outside rushen zu können. Gut, die Vision, hast du gerade angesprochen, ist jetzt nicht seine größte Stärke. Aber ich glaube, wenn du designed über außen läufst, kannst du da auch wirklich die Patriots enorm gut angreifen und darüber Laufspiel kreieren. Dazu hast du natürlich noch die Möglichkeit, auch irgendwelche Endarounds oder so zu spielen mit Shahid, der auch den Speed mitbringt. Ich bin mir sicher, dass wir Screens auch sehen werden auf dann zum Beispiel Walker. Also da glaube ich, dass Laufspiel ein wenig kreativer wird, als nehmen wir jetzt das Spiel gegen die Rams, wo es ja deutlich mehr durch die Mitte nachher ging. Und ja, kann mir auch gut vorstellen, dass man so da zum Erfolg kommen kann.
Ja, vor allem, wie du sagst, Endarounds. Also Rashid Shahid, ich bin echt gespannt, was sich Kubiak da noch aufgehoben hat und was er da vielleicht zeigen wird, weil es könnte auch ein cooler Faktor sein. Und ich bin auch irgendwie richtig hyped dafür, dass wir so ein paar kreativere Playcalls jetzt noch von der Offense sehen im Super Bowl. Auch wenn man im Super Bowl ja oftmals ein bisschen zurückhaltender agiert. Es ist dann Philosophie-Sache, wie man da das Spiel anlegen möchte. Aber wie du sagst, die Rams haben ja auch einen ganz anderen Skillset an der D-Line. Also gerade mit dem Jared Verse hast du halt einen Top-Run-Verteidiger einfach an der Edge draußen gehabt.
Genau das,
die Patriots so nicht ganz mitbringen, muss man ehrlich sagen.
Ja, aber da bin ich eben auch froh, dass du das über die Saison sehen konntest, dass es auch ja in der zweiten Saisonhälfte vielleicht nochmal besser geworden ist, dass Kubiak halt in der Lage ist, also Plays zu callen, die auch wirklich zum Gegner passen.
Ja.
Das Team so ein bisschen weiterzuentwickeln über das, was man halt auf der anderen Seite vorfindet und wie man erfolgreich sein kann.
Ja, definitiv.
Okay, dann haben wir uns noch aufgeschrieben, dass die Patriots einen All-Pro-Punt-Returner haben. In den Special Teams aber zumindest statistisch und nach PFF-Grades eher im unteren Segment anzusiedeln sind. Was denkst du, kann unsere Unit im dritten Spiel in Folge da zuschlagen und einen Unterschied machen? Das gegen die 49ers mit dem Return-Touchdown und gegen die Rams mit dem eroberten Fumble nach Punt gesehen?
Ich sage jetzt einfach mal ja, um es zu manifestieren. Es wäre schon cool. Also Shahid hat ja selber schon gesagt, dass er lieber einen Return-Touchdown als einen Receiving-Touchdown hätte. Dann soll er das auch gerne machen. Bin ich gespannt. Ob er vielleicht diesmal einen Punt-Return-Touchdown macht. Die Patriots, so Statistiken, das ist immer schwierig, finde ich, in Special Teams, weil klar, du kannst jetzt besonders gute oder schlechte Returns haben, aber wie du sagst, eben solche Big Plays zu erzielen oder eben nicht zuzulassen, das ist wichtig am Ende des Tages. Und die Rams haben es ja gezeigt, wenn man Fehler macht in den Special Teams, kann dann wirklich, wirklich grandios nach hinten losgehen. Also wenn die Patriots da vielleicht schwächen sollten oder uns die Möglichkeiten bieten, bin ich sehr happy. Aber ich glaube, sowas vorzukalkulieren ist schwierig. Also da kenne ich kaum ein Team in der Geschichte, wo man das irgendwie hätte machen können, wo man sagen könnte, die Special Teams sind so gut besetzt, da ist einfach jedes Play ein Big Play da. Aber mit Shahid hast du halt wirklich jemanden, der dafür jederzeit bereit ist. Ich bin eher gespannt, was die Patriots machen, um das zu verhindern. Also ob wir beim Punt, was wir beim Punt so sehen werden und auch was wir beim Kickoff so sehen. Weil klar, du darfst beim Kickoff den Ball jetzt nicht an der Seite rauskicken, wie du es beim Punt darfst, dass der einfach out of bounds geht. Bin aber gespannt, ob und wie überhaupt Returns von Shahid zugelassen werden dann im Endeffekt oder was man dagegen versucht zu tun oder ob man da eher noch jemanden hinten abstellt, der ein bisschen wartet. I don't know, aber ich hätte aus der Perspektive von Patriots Special Teams Coordinator, den ich jetzt beim Namen leider nicht kenne, doch ein bisschen Angst vor Shahid, dass der da einfach mal den Ball wirklich bis zur Endzone nach Hause trägt.
Ja, auf jeden Fall. Es ist schön, so einen Unterschiedsspieler im Kader zu haben, auch wenn es vielleicht nachher nicht zum Tragen kommen sollte. Ich versuche das auch zu manifestieren und gewöhne mich an den Gedanken, dass er in der Pressekonferenz quasi eine Ansage gemacht hat. Aber klar, du kannst halt nicht vorausplanen und kannst einfach nur hoffen, dass er die Möglichkeit kriegt und sie dann eben auch nutzen kann.
Ja, es ist nicht wie ein Receiving Touchdown, das muss man klar sagen. Also, das ist was anderes. Aber ich würde mich auch jetzt ehrlich nochmal über, wir sind zwar gerade beim Special Team, aber ich würde mich bei Rashid Shahid mal über so ein richtig dominantes Spiel als Receiver oder in seiner Gimmick-Player-Rolle freuen. Er war ja gut und er hat echt gute Plays gehabt und er hat jetzt eben auch gerade mit den Special Teams Plays bewiesen, warum in ihn investiert wurde. Noch John Schneider wurde da recht gegeben, glaube ich, bei der Entscheidung, dass das ein guter Move war mit den ganzen Leistungen. Aber im Endeffekt würde ich fast noch lieber mal sehen, dass Shahid so richtig auf der Outside auftritt und den ein oder anderen Cornerback konstant burnt, Darnold die tiefen Bälle zu ihm anbringt. Also wenn das mal so auf der Position ein cooles Spiel wäre, hätte ich auch nichts dagegen und dann kann ich auch auf den Return-Touchdown ehrlich gesagt verzichten, wenn er vielleicht auch über ein Endaround oder so ein paar richtig gute Plays liefert.
Ja, das sehe ich logischerweise ganz genauso. Wollen wir hoffen, dass es klappt? Ich bin gespannt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, haben wir sonst noch was bei den Matchups vergessen?
Bei den Matchups jetzt auf dem Platz gar nicht so sehr. Was ich jetzt noch kurz ansprechen wollen würde, ist eben dieser, oder auf dich zurückfragen, wie siehst du eigentlich diesen Unterschied von McDonald zu Rabel auch gerade, was eben so die Dauer als Headcoach in der Liga betrifft? Also als Matchup, sage ich mal, direkt neben dem Platz. Hast du da eine Meinung dazu?
Ja, ich habe das tatsächlich eben nochmal so gedacht, als ich gedanklich durchgegangen bin. Es ist schon interessant, dass die Seahawks ja einen vergleichsweise jungen Coaching-Staff haben. Egal, ob das jetzt auf den Coordinator-Positionen ist oder auch bei den Unit-Coaches sind relativ viele junge Trainer dabei. Was natürlich auch logischerweise daran liegt, dass Mike McDonald da vermutlich ähnlich gesinnte, ähnlich draufe Menschen um sich schart, während die Patriots, also ja, das kann man ja gar nicht anders sagen, als vor Erfahrung strotzen, gerade im Coaching. Das ist auf dem Platz dann irgendwie so ein bisschen anders. Das Seahawks-Team ist schon deutlich erfahrener, auf ganz vielen Positionen auch mit Spielern besetzt, die schon sehr lange in der Liga sind, gerade bei den Leadern eben. Das Quarterback-Duell haben wir eben schon angesprochen und die Patriots da doch einige auch jüngere Spieler dabei haben. Ich bin gespannt, wie sich das niederschlagen wird letztendlich im Spiel. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Patriots da eine gewisse Gerissenheit im Coaching-Staff mit an den Tag legen werden, der für uns schwer sein wird, vorherzusehen. Ich hatte das eben schon mal gesagt, wenn man bedenkt, dass Josh McDaniels jetzt als Coach in seinem 10. Ja. Super Bowl steht und davon irgendwie 6 oder 7, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall eine ganze Menge gewonnen hat, dann ist das einfach eine unglaubliche Statistik. Und der verfügt natürlich über einen Erfahrungsschatz, der so viel reicher ist als der von Clint Kubiak zum Beispiel. Also ich bin mir absolut sicher, dass die Patriots in der Offense Dinge herauszaubern werden, die wir die ganze Saison noch nicht gesehen haben. Und Mike Vrabel hat, finde ich, gerade bei den Titans bewiesen, wie man, ich will das jetzt nicht so unangenehm formulieren, wie man aus ganz wenig ganz viel machen kann. Deswegen, also ich sehe das Coaching-Duell und auch das Head-Coaching-Duell schon eher in Richtung Patriots fallen. Die sind da wahrscheinlich durch die Erfahrung ein bisschen besser aufgestellt als wir.
Ja, es ist ja für McDaniels ist das ja Business as usual, oder? Also der kennt sich ja aus im Super Bowl, wie das so läuft. Das ist schon, also das ist erst das zehnte Mal, das ist schon verrückt. Also das ist jetzt nicht mal, das ist eine ganz andere Liga, wenn du das vergleichst, vor allem von dem Erfahrungsschatz her. Das ist
auf jeden Fall
sehr, sehr stark. Und ich gehe damit mit dir. Ich finde das auch, wir haben es jetzt öfter angesprochen in der Folge, die Patriots und die Seahawks sind sehr unterschiedlich und beide auf ihre Art und Weise in vielen Dingen trotzdem gut und nicht unbedingt immer schlechter. Und beim Coaching-Staff ist es irgendwo auch ganz ähnlich. Ganz andere Situation, aber trotzdem, beide haben es zu Recht irgendwo in den Super Bowl geschafft und wird spannend sein, das zu beobachten. Ich muss das noch kurz einbringen, ich musste so schmunzeln, weil ich mir so ein Video angesehen habe, wo es darum ging, was sind so die Lieblings-Offense-Plays der Patriots im Passing-Game, also schon so sehr deep drinnen und wo dann runtergebrochen wird ein Play und dann der Kommentar dazu ist, ja, das war schon das Lieblings-Play von Tom Brady, mit dem hat Tom Brady irgendwie 7000 Career-Passing-Yards gemacht. Und das fand ich so arg, wenn ich mir denke, okay, mit Drake May spielt jetzt dasselbe weiter. Das ist halt so sein Stil von Josh McDaniel. Also, dass der einfach, da merkt man, aus welcher Zeit der kommt, wie lange der einen Tom Brady begleitet hat, wie lange der sein Playcaller war, wie viele sicherlich voneinander gelernt haben. Also, das ist schon eine Hausnummer, die ich ehrlich gesagt bis vom Super Bowl ein bisschen verdrängt habe, dass der Mann da wieder da ist und so gut aufspielt. Ich wusste, dass er der OC ist, aber es war mir nicht bewusst die ganze Zeit über, dass er wieder das Mastermind hinter dieser Offense ist. Und in Chamber funktioniert der Mann in New England gut und kann sie wieder zum Erfolg bringen. Und ganz interessant, weil beide ja in der jüngeren Vergangenheit im Super Bowl waren, eben auch gegeneinander, wie wir ja wissen. Und er eigentlich so das Überbleibsel davon ist, der halt wirklich Erfahrungen damit hat und wirklich das auch Teil seiner Identität ist. Weil vom Rest des Teams, muss man ehrlich sagen, hat das ja keiner wirklich mitbekommen. Außer
das ist so, ja.
Und deswegen interessant, ja.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal rübergehen ins Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, was sonst noch wichtig ist, das ist natürlich der Super Bowl. Am Sonntag spielen die Seahawks offiziell auswärts bei den Patriots, natürlich aber auswärts in Santa Clara. Das sonst so rote Stadion ist von außen ganz hübsch mit Sam Darnold geschmückt worden. Das hat mir besonders gut gefallen. Das Spiel wird stattfinden in der Nacht auf Montag, also 9.02.2026, um 0.30 Uhr. Wird übertragen in Deutschland bei der Sonne im Game Pass natürlich und auch auf RTL. Gibt auch einiges an Vorberichten, jetzt schon so Weg durch die Playoffs und so weiter, könnt ihr euch bei The Zone zum Beispiel angucken. Wirklich sehr schöne Bilder. Da können wir uns drauf freuen, dass es dann logischerweise auch den früheren Abend in Deutschland schon, denke ich, so ab 8 überall Berichterstattung geben wird. Das wird auf jeden Fall sehr cool, da freue ich mich sehr drauf. Die Seahawks, ich hatte das eben ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, sind nicht nur bei den Experten und Analysten Favorit, sondern auch bei den Buchmachern. Und zwar mit 4,5 Punkten schon. Ganz guter Favorit, würde ich sagen. Also das haben wir schon knapper gesehen, gerade in den letzten Spielen. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unseren Tipps. Und bevor ich dich frage, Dominik, soll ich nochmal ganz liebe Grüße ausrichten von meinem kleinen Bruder David, der letzte Woche mit mir hier die Patriots-Preview quasi aufgenommen hat. Der wollte seinen Tipp auch noch loswerden. Er tippt natürlich für die Patriots, das war wohl klar. Er tippt auf ein 28-24. Und dann, Dominik, erzähl doch mal, was du dir überlegt hast.
Ja, ich habe hier mir ein 20-13 aufgeschrieben. Ich glaube, es wird im Endeffekt einfach darauf ankommen, wer vielleicht diesen einen Touchdown mehr erzielen kann als der andere. Ich gehe jetzt nicht von einem High-Scoring-Game aus. Super Bowl schreibt natürlich seine ganz eigenen Geschichten, aber ich denke eben so dieser eine Unterschiedsspieler, das heißt eine Unterschiedsplay, sei es ein Special-Teams-Touchdown, vielleicht ein besonders gutes Play von Chase Ann oder ein Run, wo Walker mal durchkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Touchdown dann der ausschlaggebende Faktor ist. Und tippe jetzt einfach mal auf ein 20-13 stellvertretend für diese Hypothese, die ich hier aufgestellt habe.
Ich habe es noch ein bisschen closer. Ich tippe ein 24-21 für die Seahawks. Ich kann mir vorstellen, dass es nachher nur ein Field Goal ist, was den Unterschied macht. Ich glaube vor allem, dass das Spiel sehr lange offen bleibt. Du hattest ganz am Anfang auf jeden Fall relativ zu Beginn der Folge mal gesagt, dass du denkst, dass man schon relativ schnell sehen kann, was das für ein Spiel wird. Also ob Darnold erfolgreich ist oder ob die Patriots ihn zum Beispiel eben in viel Druck reinzwingen. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das Spiel trotzdem lange close bleibt und die Option für beide Teams besteht. Und selbst wenn wir eben da dominant durchgehen sollten, halte ich die Patriots mit ihrem Coaching-Staff, wir hatten das Thema eben, schon für immer in der Lage, da irgendwas rauszuhauen und das Spiel eben dann auch noch eng zu gestalten, auch im späteren Verlauf. Und dass es dann am Ende eben vielleicht ein verdienter Sieg wird, aber ich vermute nicht ein deutlicher Sieg wird.
Und man muss auch ehrlich sagen, es ist Teil der Patriots-Identität, in einem Super Bowl zurückkommen zu können aus unmöglichen Situationen. Ja. Auch wenn es, wie wir gesagt haben, das jetzt die Spieler nicht wirklich betrifft. Aber man muss vielleicht, wenn man ein Team aufbauen kann in einem Rückstand, dann werden es die Patriots sein. Davon gehe ich ganz fest aus. Und dementsprechend, ich traue denen auch einfach viel zu. Und eben, wie du sagst, auch ein langes, enges Spiel kann ich mir ganz gut vorstellen.
Wir werden es am Sonntag sehen. Ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt. Wir freuen uns natürlich total drauf. Ich glaube, das hast du auch, da haben wir beide gerade in dieser Folge bewiesen. Ihr freut euch mit Sicherheit sehr drauf, logischerweise. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei all euren Watchpartys, die ihr gemeinsam mit Seahawks-Fans, gemeinsam mit Freunden, Familie, wem auch immer in ganz Deutschland haben werdet. Teilt gerne eure Bilder mit unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind immer happy, wenn wir coole Sachen von euch sehen, irgendwelche Snack-Stadiums oder was auch immer ihr euch da so alles ausdenkt, irgendwelche coole Seahawks-Beleuchtung oder Flaggen, die an Wänden hängen. Ich habe mein Wohnzimmer auch schon vorbereitet, habe ein paar Freunde eingeladen und das wird eine Mega-Nacht. Und ja, es ist nicht ganz egal, wie das Spiel ausgeht im Vergleich zu den letzten 10 Jahren. Also ich glaube schon, dass wir logischerweise alle auf diesen Sieg nicht nur hoffen, sondern ihn schon herbeisehnen. Aber es wird auf jeden Fall ein super spannendes Matchup. Das wird einfach mega cool.
Ja, voll. Ich freue mich drauf. Ich wünsche allen einen super coolen Abend. Für alle Seahawks-Fans natürlich irgendwie. Schöner kann man sich nicht vorstellen. Es könnte ja auch irgendwo diese verdiente Rache sein gegen die Patriots. Und vielleicht können wir dann endlich mal dieses Thema beenden mit dem Was-wäre-wenn-Gehabe. Und genau. Und für mich war es ja auch die letzte Folge jetzt eben für diese Saison. Danach ist ja dann schon wieder Off-Season. Deswegen auch danke, Simon. Hat immer viel Spaß gemacht, die ganzen Previews. Und
ja.
Ja, kann ich mal zurückgeben. War immer cool und ich freue mich dann schon auf die nächste Saison dann danach, auch wenn ich natürlich jetzt alle Augen auf dem Super Bowl habe. Aber nochmal Dankeschön, auch danke an euch da draußen, die dazuhören.
Ja, genau. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank dir, Dominik. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Was die Planung für die Offseason angeht, da sagen wir jetzt mal erstmal nichts zu. Ich vermute, da werden sich die drei Jungs in der Recap dann noch mit auseinandersetzen. Es kommt sicherlich auch auf das Ergebnis an, worauf wir Bock haben und worauf vielleicht auch nicht so. Spätestens zur Free Agency gibt es logischerweise wieder Folgen. Und dann ist ja auch relativ schnell schon wieder Draft-Vorbereitung. Also ich glaube, bis März, April seid ihr mit Content von uns noch gut versorgt. Schwierig wird es dann erst ab Mai, wenn so richtig die Off-Season kickt. Bisschen was haben wir noch vor uns, aber ihr...
Jetzt erstmal der Sonntag.
Jetzt erstmal der Sonntag, dann hoffentlich eine lange Feier mit entsprechendem Ausschlafen am nächsten Tag und vielleicht am Montagabend habt ihr dann schon unsere Recap im Kasten.
Wunderbar.
So machen wir das. In diesem Sinne, Dominik, verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.